Als 2010 die Diskussion um Missbrauch und Gewalt in kirchlichen und staatlichen Institutionen immer lauter wurde, richtete auch Vorarlberg eine Opferschutzstelle beim Kinder- und Jugendanwalt ein. Bis November 2011 haben sich hier 142 Personen gemeldet. Die meisten von ihnen hatten das ehemalige Landesjugendheim Jagdberg und das ehemalige Kinderdorf Au-Remen besucht. Bisher wurden 847.000 Euro an die Opfer ausbezahlt. Auf Empfehlung der Opferschutzstelle hat die Landesregierung auch eine historische Aufarbeitung zusammen mit dem Bundesland Tirol initiiert. Eine der versiertesten Persönlichkeiten dabei ist der Innsbrucker Historiker Horst Schreiber, dessen Studie Im Namen der Ordnung ihn unter anderem für die Opferschutzkommission in Innsbruck qualifizierte. Gestern referierte Schreiber auf Einladung der Johann-August-Marlin-Gesellschaft im Kolpinghaus Dornbirn. Ingrid Bertel berichtet.
Ich erhielt eine Anstaltskleidung, das war ein dickes, kariertes Flanellhemd und ein kurzes Röckchen. Nach außen war für alle Menschen sichtbar, dass wir von der Kinderpsychiatrie sind. Ich wurde in einen Raum eingesperrt mit ungefähr 20 anderen Kindern zwischen 5 und 18 Jahren. Dieser Raum war unser Gefängnis. Von den Fenstern befanden sich Gitter. Die Türe war versperrt. Wir wurden mit Kameras beobachtet und regelmäßig niedergespritzt. Was für ein Medikament das war, weiß ich nicht. Einmal in der Woche wurden wir gebadet. Es wurde uns der Duschkopf so rücksichtslos über den Kopf ins Gesicht gehalten, dass ich jedes Mal glaubte zu ersticken. Bis vor meiner Einlieferung war ich ein völlig normales, aber introvertiertes, verträumtes Kind, welches von seiner Familie nicht geliebt wurde und mit anderen Kindern schwer zurechtkam. Nach meiner Entlassung war ich ein psychisches Wrack. Bitte verzeihen Sie, dass ich Ihnen so viel schreibe. Ich konnte bis jetzt nur mit einer Freundin darüber sprechen, welche selber auch in einem Kinderheim war und regelmäßig geschlagen wurde. Ansonsten versteht das ja niemand und es würde wohl auch niemand glauben. Wenn ich meinen Arbeitskolleginnen davon erzählen würde, dann würden sie sich wohl denken, ich sei nicht normal, weil ich in einer kinderpsychiatrischen Anstalt war. Bitte geben Sie nicht auf und bringen Sie alles ans Licht. Dies ist die beste Entschädigung und Genugtuung für uns Kinder des Zorns.
Das ist ein Brief, den Frieda König an den Historiker Horst Schreiber richtete. Ihre Erfahrungen in der Kinderbeobachtungsstation Innsbruck im Jahr 1975 bei Dr. Maria Nowat Vogel sind kein Einzelfall. Eine Schlüsselfunktion für die Einweisung von Kindern in solche Heime hatte Maria Nowak Vogel, die als Gutachterin für Kinder- und Jugendpsychiatrie an den Landesgerichten Innsbruck und Feldkirch tätig war. Schreiber meint über die Ärztin:
Eine ausgesprochene Koryphäe, die hat einen unheimlich großen Einfluss, hat nach dem Krieg rund 40 Jahre die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Innsbruck geleitet, von 54 bis 80 vom Landeskrankenhaus weg in einem eigenen Haus, wo sie dann die absolute Herrscherin gewesen ist.
Wer ist diese Maria Nowak Vogel, die bis 1980 die Kinder begutachtet und entscheidet, in welche Form der Fremdunterbringung sie kommen? Sie stammt aus einem faschistisch geprägten Umfeld. Ihr Vater ist NS-Jugendrichter. Anfang der 1950er Jahre schreibt sie ihre Dissertation, über die Horst Schreiber meint.
Ihre Dissertation ist eigentlich schon dazu da, um ein Plädoyer in eigener Sache zu machen, nämlich dass eine Kinderbeobachtungsstation, eine eigene Kinder- und Jugendpsychiatrie, eingerichtet wird. Und deswegen heißt ihre Dissertation auch die Bedeutung der kurzfristigen Umweltveränderung in der Erziehung. Und hier plädiert sie in diese Richtung, dass Kinder, die verhaltensauffällig sind, wenn sie einige Monate in eine Beobachtungsstation kommen mit einem entsprechend geschulten Personal, legen sie ein bestimmtes Verhalten an den Tag, das einer Normalität entspricht. Und was von dieser Normalität abweicht, diese abnormen Verhaltensweisen, die sprechen dann dafür, welche Maßnahmen für diese Kinder ergriffen werden sollen. Ich möchte Ihnen aber an einem Beispiel das näher bringen. Ein 5-jähriger Bub wurde von der Polizei wegen Verwahrlosung zu ihr überwiesen. In einem unbeaufsichtigten Moment feuert das Kind sozusagen zwei volle Milchschalen an die Wand, schreit, kratzt, beißt, sodass Novak Vogel, Zitat, man ihn mit der Injektion eines Beruhigungsmittels dämpfen musste. Wir hielten ihn dann die ersten Tage im Dauerschlaf. Er ist ein psychopathisches Kind eines haltlosen Vaters. Wir sind der entschiedenen Meinung, dass hier mit Medikamenten, deren Ungefährlichkeit sich in jahrzehntelanger Epilepsiebehandlung erwiesen hat, nicht zu sparen ist, obwohl wir wissen, dass die Individualpsychologische Schule Wiens diesen Weg strikt ablehnt. Wir lehnen auch den Versuch einer Röntgenbestrahlung nicht von Anfang an ab. Der fünfjährige Bub, der dann später auch noch Wutanfälle hatte, der wird dann tatsächlich mit einer Serie von Röntgenstrahlen behandelt. Der Erfolg, wie Sie sich vorstellen können, ist natürlich ausgeblieben. Aber wo ich zumindest draufgekommen bin, war, dass diese Strahlentherapie versuchsweise eingesetzt worden ist in einem größeren Projekt, 43 bis 45 in Deutschland, von einem Hermann Stutte. Das gehörte zur Ebene der sogenannten Gehirnschocktherapie. Dieser Hermann Stutter ist einer der bedeutendsten Kinder- und Jugendpsychiater Deutschlands, nach 45 dann auch geworden und Mitbegründer einer riesigen Organisation der Lebenshilfe für geistig Behinderte.
Die geistigen Ursprünge dieser Dissertation setzen sich bei Maria Novak Vogel fort in der Ende der 1950er Jahre verfassten Habilitation, in der sie sich mit der Gemeinschaftsunfähigkeit von Kindern beschäftigt.
Und wer sind jetzt diese Gemeinschaftsunfähigen? Das ist der kritisierende Außenseiter, der sowohl die positive Einwirkung des Heimes schwer annimmt, als auch seinen Bestand gefährdet und sich dadurch als gemeinschaftsunfähig erweist. Das heißt, sie sagt, es gibt eine kleine Gruppe von Kindern, die sind sehr scharfsinnig, haben eine sehr, sehr gute Beobachtungsgabe und die können die Mängel, da schreibt sie, ja, die können die Mängel dieses Systems, dieses Heimsystems bloßstellen und die sammeln sogar Belastungsmaterial und wären in der Lage, Anzeige zu erstatten und dieses Verhalten sei eben normabweichend krank. Weil dieser gemeinschaftsunfähige Typus der Verwahrlosten sei nicht fähig, wichtiges Zitat von ihr, sei nicht fähig, dem Erzieher und der von ihm vertretenen Ordnung gegenüber zu jener liebenden Bejahung, die allein das enge Zusammenleben möglich und beglückend macht. Weil diese Kinder sich bei der Missachtung der Heimordnung, und jetzt wird es ganz besonders spannend, weil sie sich bei der Missachtung der Heimordnung und ihrer zutreffenden Kritik am Heim keiner vom Gesetz mit einer Strafe bedrohten Handlung schuldig machen. Es braucht dann jeweils eine ganz besondere juridische Interpretation ihres Verhaltens, um diese Einweisung durchzusetzen. Also auch wenn sie nichts getan haben praktisch, müssen wir schauen, dass wir Kniffe herbringen, um den Zugriff zu diesen gemeinschaftsunfähigen, verhaltensauffälligen Kindern zu haben.
Dieser Denkweise sind zwischen 1950 und 1980 Kinder ausgesetzt, die als verwahrlost begutachtet und in ein Heim eingewiesen werden. Dabei spielen drei Kriterien eine Rolle. Erstens ist das, auch Jahrzehnte nach dem Ende des Nationalsozialismus, die erbbiologische Belastung des Kindes. Horst Schreiber.
Da staunt man schon sehr über die Jahrzehnte, dass im seltensten Falle die soziale Welt der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt wird in Bezug auf ihr Verhalten, sondern dass es in erster Linie um Begrifflichkeiten geht, wie psychopathische, moralische Minderwertigkeiten, wo die ganze Schuld im Kind gesucht wird und in den Anlagen des Kindes vorhandenen Verhaltensweisen. Und ansonsten werden sie sozusagen als angeerbt angesehen. Da braucht nur der Mann kommen, also der Papa kommen, der sagt dann von der Mutter, na, die verhält sich schon ein bisschen hysterisch, dann hat man schon drinnen, das Kind hat eine vererbte Hysterie.
Die Kinder, und das ist das zweite Auswahlkriterium, stammen fast ausschließlich aus der sozialen Unterschicht.
Wenn man Fürsorgeakte anschaut und die Situation, in der diese Kinder leben, das ist ein Universum des Grauens, was die soziale Not betrifft. Aber nicht nur in den 50er Jahren, sondern auch in den 70er Jahren. Und etwas, was ich nebenbei erwähnen möchte, was ich jetzt nicht weiß, wenn man das jetzt näher untersuchen würde am Jagdberg, ob das da auch der Fall war, was mich denn in der zweiten Tranche von Interviews in den letzten Monaten verblüfft hat, war, dass es in bestimmten Heimen in Tirol in den 70er Jahren bei den Kindern noch Hungererfahrungen gegeben hat. Einerseits die Bestrafungsgeschichte, was Essen betrifft, aber andererseits, und ich vermute, dass das österreichweit ist, systematischer Diebstahl in den Heimen an den Kindern.
Statt Sozialpolitik, Isolierung. Das bedeutet für das einzelne Kind, dass ihm Wege in ein selbstbestimmtes Leben verbaut werden. Und das hat je nach Geschlecht des Kindes sehr unterschiedliche Gründe.
Die Buben kommen hinein, in erster Linie wegen des Vorwurfs, du strollst herum, du bist arbeitsscheu und du hast was geklaut. Ja, Eigentumsdelikte. Interessant, es kommen kaum Gewaltdelikte vor. Bei den Mädchen ist es, wie in dieser großen Studie aus den 50er Jahren, zu 2/3 sexuelle Verwahrlosung. Natürlich, viele dieser Kinder erleben ja sexuellen Missbrauch, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, alles Mögliche. Einerseits, weil viele dieser Kinder aufgrund der Notverhältnisse, die ich Ihnen geschildert habe, ja auf Pflegeplätzen untergebracht sind. Pflegeplätze, das ist noch überhaupt nicht so richtig in Diskussion. Ich persönlich schätze ein, dass, was die sexuellen Übergriffe betrifft, dass die viel stärker auf den Pflegeplätzen gewesen sind, als dann in den Heimen, über die wir jetzt gerade diskutieren. Diese Heime sind natürlich geschlossene Systeme, das sind totale Institutionen, in der sozusagen billiger Massenbetrieb ist und in der es für die Kinder und für die Jugendlichen auch in die Richtung problematisch ist, dass ihnen Bildung vorenthalten wurde. Das ist ein Teil, der noch viel stärker in den Vordergrund gerückt werden muss als Menschenrechtsverletzung. Und das dann hinausstellen, ohne Nachbetreuung in den allermeisten Fällen. Ja, also das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück gewesen. Und der Jagdberg ist ja nicht mitten im Dorf, sondern er ist natürlich entfernt, also hinter dicken Anstaltsmauern. Und dort ist dann dieser eigene Kosmos völlig abgeschirmt von der Welt da draußen. Und das wissen wir auch von allen anderen Ebenen. Dort, wo diese Abschirmung ist und wo auch keine Kontrolle ist, wie gesagt, ist nur ein Spiel, ein Potemkinsches Dorf gewesen. Wenn so ein paar Fürsorgebeamte, Landesregierungsbeamte gekommen sind, dann hat man das Kleiderl angezogen oder Lederhose, hat ein bisschen Theater gespielt. Ich sage es ein bisschen salopp, aber es stimmt aus vielen Berichten heraus. Ne? Dann haben sich die hohen Herren angefressen und sind dann wieder mit dem Auto weggefahren.
Und dann wurde der Mantel des Schweigens wieder über die Zustände gebreitet. Das soll jetzt alles ans Licht. Die Opfer haben ein Anrecht darauf und sie fordern dieses Recht auch ein. Horst Schreiber verliest einen weiteren Brief.
Und jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr, habe ich gesagt. Ich halte meinen Mund nicht mehr und da ist das losgegangen wie eine Lawine. Roswitha Lechner, Landeserziehungsheim St. Martin in Schwarz.
Das war ein Beitrag von Ingrid Bertel.